Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Philosophy Biscuit Garden. Und heute haben wir wieder einen ganz besonderen, speziellen Gast bei uns hier im Podcast, die wundervolle Jess Melina. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, liebe Sophie, vielen Dank.
Und ich könnte jetzt ganz viel über Jess erzählen und anfangen, von ihr zu schwärmen, weil, kleiner Teaser, sie ist wirklich eine absolute Traumfrau. Aber ich würde gern Jess natürlich das Wort geben, um ein paar Sätze über sich selbst zu erzählen. Wer du bist, was du machst, wie du dich selbst siehst. Und stell dich gerne erstmal kurz vor, damit unsere Hörer und Hörerinnen wissen, wer du bist.
Wir starten direkt mit der schwierigsten Frage. Wer bist du? But I love it. Ja, wo fange ich da jetzt an, weil du hast so viele schöne Dinge gesagt. Ich würde vielleicht einfach damit anfangen, dass ich ein sehr lebensfroher Mensch bin. Ich würde mich als sehr positiv bezeichnen, gerade in einer sehr glücklichen und erfüllten Phase meines Lebens. Ich denke, da werden wir gleich auch noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Ja, und ansonsten bin ich seit über 2 Jahren hauptberuflich als Selbstwertcoach für Frauen tätig. Und du hast gerade schon gesagt, ich helfe Frauen, zu ihrer eigenen Definition von Traumfrau zu werden. Und da geht es mir wirklich darum, eine eigene Definition davon zu finden und nicht ja eine Traumfrau zu sein, so wie die Gesellschaft uns das irgendwie vorschreibt. Sondern selber zu schauen, wer will ich eigentlich sein als Frau? Was ist mir wirklich wichtig? Was möchte ich gerne verkörpern? Und viele Frauen, die zu mir ins Coaching kommen, haben ganz fest diesen Glaubenssatz, nicht gut genug zu sein, vergleichen sich ständig mit anderen Frauen. Gerade so, wenn wir durch Social Media scrollen, ist das natürlich super leicht, zu glauben, alle anderen sind glücklicher als ich, alle anderen sind erfolgreicher als ich, alle anderen sind schon weiter als ich, interessanter als ich, haben irgendwie irgendeine Form von besserem Leben als man selbst. Und ja, da helfe ich Frauen eben, da rauszukommen aus dieser Gedankenspirale, von eben nicht gut genug zu sein. Und oft spielt da sowas mit wie People-Pleasing, dass man ganz eine starke Angst davor hat, was sagen die anderen über mich, was denken die anderen über mich, was könnten die jetzt hinter meinem Rücken oder vielleicht auch zu mir ins Gesicht sagen, wenn ich jetzt für mich losgehe, wenn ich jetzt diese Frau verkörpere, die ich gerne verkörpern möchte. Also ich helfe den Frauen bei all den Ängsten, die sie mitbringen, wie eben zum Beispiel kritisiert zu werden, abgelehnt zu werden und ja, alles rund ums People-Pleasing. Na, da geht es auch sehr viel darum, gesunde Grenzen zu setzen und nachhaltig einen gesunden Selbstwert aufzubauen. Das ist die Arbeit, wie ich mache. Und ich würde sagen, so haben wir uns ja auch irgendwo kennengelernt über diese Arbeit. Und ich glaube, das war es erstmal.
Voll schön. Und also ich kann wirklich bestätigen an der Stelle, dass du für dich selbst zu deiner absoluten Traumfrau geworden bist schon und auch natürlich nach wie vor in weitere Traumfrauen höchstwahrscheinlich reinwächst, also weil das ist ja auch immer ein Prozess, ein Veränderungsprozess. Was hat dich denn inspiriert, dich auf Frauen sozusagen zu spezialisieren und vor allem Frauen in ihrer, also zu unterstützen, in ihre volle Kraft zu kommen?
Also warum ich nur noch mit Frauen zusammenarbeite, kann ich eigentlich sehr leicht beantworten. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, es funktioniert für mich nicht, mit Männern zusammenzuarbeiten. Das kann man natürlich nicht pauschalisieren, aber es ist einfach immer wieder passiert, dass ich gemerkt habe, es kostet mich sehr viel Energie, Männer ins Gefühl zu bringen. Und bei einer Frau ist es einfach, wenn ich dich frage, Sophie, wie fühlst du dich gerade oder was kommt gerade in dir hoch, wo in deinem Körper kannst du das spüren, diese Angst zum Beispiel, dann bin ich mir sicher, du kannst es mir sehr leicht sagen, okay, ich fühle eine Enge, ich kann es in meinem Herzraum spüren, es macht mich irgendwie klein. Und diese Antworten, die bekomme ich aus einem Mann einfach nicht sehr gut raus und dann habe ich einfach irgendwann gemerkt, das funktioniert für mich einfach nicht. Es macht mir nicht Spaß, das ist einfach anstrengend. Und bei Frauen ist es einfach super, super leicht und es fließt, weil ich natürlich auch Frauen viel besser verstehen kann und selber den Weg gegangen bin, den meine Klientin jetzt mit mir gehen dürfen. Und genau, und deswegen mache ich auch diese Arbeit, weil ich einfach selbst den Weg gegangen bin. keinen Selbstwert hatte oder einfach nicht wusste, was Selbstwert überhaupt bedeutet. Also dieses Konzept von einen Wert zu haben, kannte ich nicht. Also das war einfach nichts, was irgendwie in meiner Realität bestanden hat, dass das was ist, das ich mir selber geben kann, sondern es war für mich einfach immer was, was ich im Außen gesucht habe. Ich will auch so schön sein wie die anderen Mädchen. Ich möchte auch zu den Beliebten gehören. Und einfach immer nur nach Bestätigung und Liebe und Anerkennung im Außen gesucht, wollte es immer allen recht machen, hatte quasi keine eigene Meinung oder habe halt immer irgendwie versucht, die Antworten zu geben, die die anderen geben, um irgendwie dazuzugehören und habe halt einfach viel später erst gemerkt, was das mit mir gemacht hat und ja, wie klein ich mich halt selber gehalten habe und wie sehr ich auch darunter gelitten habe, eben nicht selbstsicher zu sein, nicht überhaupt kein Konzept von einem eigenen Wert zu haben. Und ja, deswegen, weil ich einfach weiß, wie viel diese innere Arbeit verändert, ist es das, was ich eben auch anderen Frauen, die jetzt an dem gleichen Punkt stehen, wo ich halt in meiner Jugend vielleicht stand oder vor ein paar Jahren stand, weil ich einfach weiß, wie viel das verändert, mache ich diese Arbeit. Ja, und ich finde, es klingt immer so klischeehaft zu sagen, so, es hat mein Leben verändert, aber es ist halt wirklich so.
Es ist halt leider wirklich so, gell?
Nicht leider.
Kann ich bestätigen. Und es ist ja auch wirklich oft so, dass wir auf den Weg kommen, um andere zu helfen, weil wir eben dieses Leid am eigenen Leib gespürt haben. Weil ohne die dunkle Seite zu kennen, ist es vermutlich auch schwierig, das irgendwie sich reinzuspüren. Das ist ja dieses typische Sprichwort, du kannst ja keine Erdbeeren verkaufen, ohne zu wissen, wie die Erdbeeren auch schmecken. Und dementsprechend ist das natürlich besonders im Coaching und alles, was du in der therapeutischen Richtung so machst, um Menschen in ihr Potenzial zu bringen, natürlich so, dass du selbst durch diese ganzen Themen gegangen bist. Also würdest du sagen, dass das Selbstbewusstsein im Prozess der Selbstverwirklichung für Frauen eine große Rolle spielt?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, Selbstbewusstsein und vielleicht lass uns vielleicht auch kurz so eine Differenzierung machen von diesem Wort, weil ich glaube, es wird in der deutschen Sprache verwenden wir Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit oft als Synonym. Und eigentlich sind es zwei andere Wörter, ne? So Confidence, und damit meinen wir eigentlich Selbstbewusstsein. Also wir meinen eigentlich Selbstsicherheit, aber wir sagen Selbstbewusstsein. Aber Selbstbewusstsein, also sich Selbstbewusstsein, ist für mich immer der allererste Schritt, weil ohne Bewusstsein keine Veränderung. Das heißt, ich muss mir erstmal über mich selbst bewusst sein, über meine Muster. Wie verhalte ich mich, über meine Verhaltensweisen, über meine Gedankenmuster. Was für Gedanken denke ich eigentlich? Wie schaue ich auf mich selbst? Was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Wo verurteile ich mich selbst? Wo habe ich das Gefühl, nicht gut genug zu sein? Wo rede ich schlecht mit mir? Wo fühle ich mich nicht sicher? Und dieses Bewusstsein über all diese Dinge, die mich aufhalten, zu meiner Traumfrau zu werden, zu wirklich einer selbstsicheren, selbstverwirklichten Frau zu werden, wenn ich das nicht weiß, dann kann ich es natürlich auch nicht verändern.
Definitiv. Gibt es so eine typische Blockade oder häufige Blockaden, die du bei Frauen siehst, was sie davon abhält, überhaupt selbstbewusst oder Selbstvertrauen in sich zu haben?
Der Glaube, ich bin halt keine selbstsichere Frau. Und deswegen kann ich es nicht ändern. Also dieser Glaubenssatz, ich bin halt nicht so, ich bin halt nicht so selbstsicher, ich bin halt nicht so schön wie die anderen, ich bin halt nicht so interessant. Und zu glauben, dass das in Stein gemeißelt ist, zu glauben, dass man halt so geboren ist und es deswegen nicht verändern kann. Und ich glaube schon, dass es eine so eine genetische, dass man mit einer bestimmten Genetik natürlich auf die Welt kommt und Aussehen zum Beispiel kann man natürlich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise verändern, aber ich kann jetzt nicht irgendwie mir meine Hautfarbe aussuchen oder meine Größe oder meine Haarfarbe und all diese Dinge. Und so glaube ich schon, dass wir halt mit gewissen irgendwie Voraussetzungen auf die Welt kommen, aber wir haben trotzdem in der Hand, was wir dann am Ende damit machen. Und eben zu sagen, ich bin jetzt halt gerade nicht so selbstsicher, ist halt was anderes, weil dann kann ich einfach sehen, okay, jetzt gerade ist es nicht so, wie ich es mir wünsche, aber ich kann es verändern. Und das ist eigentlich immer so der größte Shift, den es braucht, zu erkennen, ich habe das in der Hand. Ich kann das verändern. Wenn ich das nicht möchte, dann kann ich auch was verändern. Und dann auch wirklich diese kraftvolle Entscheidung zu treffen, ich möchte etwas verändern.
Was sind dann die Tools, die du, also du hast ganz viele verschiedene, schöne, großartige, wertvolle Tools, das weiß ich, weil ich auch schon bei dir im Coaching war, aber was sind so die Sachen, wo du sagen würdest, die funktionieren eigentlich im Alltag, die du deinen Klienten mit an die Hand gibst, immer, was einfach so einen krassen, enormen Unterschied in der Welt von jeder Frau machen würde, wenn sie damit anfängt, dies jeden Tag zu tun. Wenn du das so pauschal sagen kannst.
Ja, Selbstreflexion. Also wirklich hinzuschauen und sich jeden Tag selbst zu reflektieren. Und für mich ist das mittlerweile einen Automatismus, so wie Atmen. Also ich kann mich gar nicht selbst reflektieren und es ist überhaupt nicht aus einem Zwang heraus oder aus einem Druck, sondern es ist einfach wirklich wie Atmen, wenn ich irgendwie merke in einem Gespräch, ich habe mich da jetzt unwohl gefühlt, irgendwas hat nicht gepasst, dann automatisch gehen Gedankengänge an von, warum habe ich mich jetzt unwohl gefühlt? War es irgendwie die Art und Weise, wie ich jetzt nicht diese Grenze gesetzt habe? War es die Art und Weise, woran hat es gelegen, dass ich mich jetzt unwohl gefühlt habe? Woran hat es gelegen, dass ich mich vielleicht nicht sofort getraut habe, meine Grenze aufzuzeigen? Woran hat es gelegen, dass es für mich jetzt schwer war, zu kommunizieren, was ich eigentlich gebraucht hätte? Also wirklich halt zu gucken, jeden Tag zu reflektieren und eben wirklich hinzuschauen, wie habe ich mich heute gefühlt? Was ist heute nicht gut gelaufen? Was kann ich das nächste Mal tun, um mich besser zu fühlen? Wenn das nächste Mal wieder so was Ähnliches passiert, wenn ich wieder in so eine Konfliktsituation komme, wie kann ich mich selbst besser darin halten? Wie kann ich damit umgehen, dass ich mich wohler fühle, selbstsicherer fühle, dass das vielleicht nicht eskaliert? Und da fangen wir natürlich bei mir im Coaching Step by Step an. Und ne, das kann einfach nur eine simple Frage sein, die ich eine Woche lang jeden Tag stelle. Immer die gleiche Frage. Zum Beispiel eine super schöne Frage ist, die man sich am Abend stellen kann. Wo war ich heute in meinem empowerten Zustand? Wo war ich heute in meiner Power? Wo habe ich mich gut gefühlt? Ja, und das kann echt so eine ganz kleine Situation sein. Vielleicht nur eine Minute irgendwie. Meine beste Freundin hat mich angerufen und sie hat mir irgendwie ein Kompliment gegeben. Und ich habe mich voll gut gefühlt, voll schön gefühlt. So. Oder sie hat mich gelobt oder ich habe irgendwas richtig gut gemacht. Wo war ich selber in meiner Power? Oder vielleicht einfach nur der Moment, als die Sonnenstrahlen in mein Gesicht gestrahlt haben und ich habe gemerkt, so der Frühling kommt, voll schön, dann war ich in meiner Power. Das eben zu reflektieren, was bringt mich denn in meiner Power? Was lässt mich gut fühlen? Vielleicht habe ich mich kurz getanzt, mein Lieblingslied ist angegangen und dann war ich irgendwie voll in meiner Power. Und das Gleiche eben auf der anderen Seite, was hat mich heute aus meinem empowerten Zustand rausgebracht? War es irgendwie die Konversation, die ich mit meinem Chef hatte, als er irgendwie gesagt hat, das haben Sie jetzt heute aber nicht so gut gemacht, ja? Hat mich das aus meiner Power gebracht? Habe ich sofort angefangen, an meinen Fähigkeiten zu zweifeln, weil ich kritisiert wurde? Also wirklich so anzufangen zu reflektieren, wann geht es mir gut, wann bin ich in meiner Power, wann gehe ich auf meine Traumfrau zu, wann gehe ich in die Verkörperung von einer Frau, die sich gut anfühlt, die ich gerne sein möchte, die ich gerne verkörpern möchte und was bringt mich eben raus aus diesem Zustand von der Verkörperung der Frau, die sich gut anfühlt, was bringt mich aus meiner Selbstwirksamkeit raus oder vor allem, wo bringe ich mich selber raus, zum Beispiel indem ich mich selbst verurteile, indem ich selbst schlecht mit mir selbst spreche und das eben wirklich sich anzugewöhnen, wirklich jeden Tag zu gucken. Und es soll natürlich kein Zwang sein, das ist halt klar, das ist wichtig, deswegen, man darf es halt nicht übertreiben, ich muss jetzt jeden Abend eine Stunde lang journalen und mir 100 Fragen stellen, sonst kommen wir halt super schnell in so einen Selbstoptimierungswahn rein, das wollen wir natürlich auch nicht, aber halt ganz klein anfangen, mit einfach nur einer Frage, einer einzigen Frage am Tag. Einfach, es kann sowas sein wie, was habe ich heute gut gemacht? Easy peasy. Und einfach jeden Tag eine Woche lang mich zu fragen, was habe ich heute gut gemacht?
Ja, 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 dieses Journaling, das ist ja wirklich lebensverändernd und das ist, glaube ich, das Gleiche wie Meditation, dass wir wissen, wie gut es uns tut, wenn wir es einmal gemacht haben. Also ne, wenn wir die Erfahrung gemacht haben, jeden Tag meditiert oder jeden Tag gejournalt haben und wir dennoch aus wie so eine Selbstbestrafung heraus, es einfach doch nicht tun und dann doch lieber abends zum Beispiel Social Media konsumieren und wie du jetzt sagst, zum Beispiel sich mit anderen Frauen oder anderen Menschen ihr Leben zu vergleichen. Das ist natürlich, das bringt dich ja eine ganz andere Energie, als wenn du dich wirklich deinem Leben selbst widmest und dir vielleicht Inspiration holst, weil Social Media ist natürlich auch wundervoll, um sich inspirieren zu lassen, was machen andere, ne? Und wie kann ich auch dort vielleicht hinkommen, um das so ähnlich zu leben, weil das auch meine Vision ist, etc. Und da geht es dann ja auch wieder darum, wie nutze ich das Ganze tatsächlich? Und du hattest vorhin gesagt, dass die größte Blockade so dieses Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen ist, was Frauen nicht haben. Wo siehst du den Ursprung, dass es so ist? Also, dass wir als Frauen teilweise einfach uns nicht selbstbewusst, nicht schön, nicht gut genug, nicht klug genug, nicht, also dass wir glauben, das sind wir einfach nicht.
Also, ich glaube, da kann man jetzt aus verschiedenen Perspektiven drauf schauen, aber ich glaube, so der größte Teil macht einfach Erziehung. Also, wenn unsere Eltern oder ich glaube, bei uns Frauen schon vor allem auch so unsere Mutter als unser weibliches Vorbild, wenn sie uns nicht mitgibt, wie man klare Grenzen setzt, was es überhaupt bedeutet, einen Wert zu haben, was es bedeutet, für sich einzustehen, was es bedeutet, sich selbst zu mögen, sich selbst zu lieben, was es bedeutet, eine gesunde Beziehung zu seinem Körper zu haben, was es bedeutet, Nein zu sagen. Wenn man das alles nicht mitbekommt, und natürlich ja auch nicht in der Schule lernt, woher sollen wir das wissen? Also ja, wie sollen wir das wissen? Zum einen, dass es was ist, das wir können, also dass wir entscheiden können, dass wir eine Wahl haben, dass ich überhaupt Nein sagen kann. Also es war mir ewig lang nicht bewusst, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe zu sagen, ich möchte das nicht, weil es mir eben nicht so vorgelebt wurde. Und dann eben auch zum anderen, sich das halt auch zu erlauben. Also, weil das eine ist zu wissen, das geht, aber das andere ist sich selbst zu erlauben, das mache ich jetzt auch einfach. Zu sehen, okay, ich kann eine Grenze setzen und ich setze eine Grenze, da liegt halt auch mal ein riesen Unterschied dazwischen. Und ja, und dann würde ich natürlich noch sagen, Gesellschaft und vor allem jetzt so unsere Generation Social Media, ganz klar, also es ist natürlich unglaublich leicht, auf Social Media zu gehen und sich schlechter zu fühlen als alle anderen, weil jeder natürlich irgendwie, weil wir wollen uns alle irgendwie gegenseitig empowern und inspirieren und klar wird es schon immer mehr und mehr auch gepusht, irgendwie sich von seiner, ich sag mal, schlechten Seite zu zeigen, irgendwie ne, Fotos vom Blähbauch, von den Dehnungsstreifen, von Videos, wie man weint, wie man irgendwie einen Nervenzusammenbruch hat, über Panikattacken zu sprechen, darüber zu sprechen, dass man in Therapie geht. All diese Dinge, aber trotzdem ist natürlich Social Media einfach nur so ein mini, 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 mini Teil und halt einfach ein Marketing-Tool. Und ich glaube, das ist halt einfach was wir lernen dürfen zu verstehen, dass es um Entertainment geht. Es ist Entertainment und es ist Marketing und es hat nichts damit zu tun, wie wir uns halt wirklich fühlen. Und es ist auch einfach, es ist auch nicht möglich, sich selbst authentisch darzustellen, weil wir natürlich nicht nur irgendwie eine Momentaufnahme von einem Foto oder von einem Video sind, sondern wir sind halt multidimensionale Wesen und also es geht überhaupt nicht, irgendwie darauf zu schließen, davon, wie jemand auf Social Media aussieht, was für ein Leben diese Person wirklich führt und wie sie sich wirklich fühlt. Und ich glaube, da ist es halt einfach ganz wichtig, bei sich selbst einzuchecken und zu gucken, was will ich für ein Leben führen? Und Social Media einfach nur als Quelle der Inspiration zu nehmen, weil ich finde es eine super geile Quelle der Inspiration, weil man eben auch einfach sehen kann, was möglich ist, weil ja, unsere Eltern oder meine Eltern hatten nicht diese Möglichkeit, vorgelebt zu bekommen oder zu sehen, was man alles erreichen kann. Und Social Media zeigt uns das eben und das halt wirklich einfach nur als Quelle der Inspiration zu sehen von, hey, irgendwie, diese Person reist in dieses Land, das würde ich auch gerne machen. geil, ich kann mir jetzt diese ganzen Videos und Fotos davon anschauen, aber ich muss mich jetzt nicht schlechter fühlen, weil ich da noch nicht bin, sondern ich nehme es einfach nur als Quelle der Inspiration, da mal hinzufliegen, aber halt auch gleichzeitig ehrlich einzuchecken, möchte ich da überhaupt hinfliegen? Möchte ich das überhaupt? Und nicht nur, es ist jetzt halt irgendwie gerade ein Trend, dass alle auf Bali sind, aber möchte ich überhaupt nach Bali? Oder irgendwie in unserer Bubble, alle werden Coach. Und dann muss man jetzt natürlich nicht den Glaubenssatz entwickeln, ich muss jetzt auch irgendwie Coach werden und Frauenkreise geben, weil das machen alle, sondern halt ehrlich bei sich einzuchecken, möchte ich das? Ist das das Leben, das ich leben möchte? Ist das die Frau, die ich gerne verkörpern möchte? Und ich glaube, wenn wir wirklich da ganz ehrlich hinschauen und uns diese Fragen stellen, können wir sehr, sehr leicht können wir sehr leicht verstehen, was wir wollen und was wir nicht wollen und aufhören, uns zu vergleichen mit Menschen, die ein Leben führen, das wir eigentlich gar nicht führen möchten. Da kann ich zum Beispiel als Beispiel von einer Klientin mit mir sprechen, die sie hatte so den Glaubenssatz von, sie möchte eben auch, sie ist nicht interessant genug. Das war eigentlich so ihr Hauptglaubenssatz, ich bin nicht gut genug, aber auch ich bin nicht interessant genug. Und sie muss eben auch so ein flashy Leben leben, wie halt die ganzen Leute auf Instagram. Und irgendwann hat sie realisiert, hey, ich möchte eigentlich nur ein ganz langweiliges Leben führen und schnulzige Liebesromane lesen und einfach ein langsames Leben und all diese flashy Dinge, die ich zwar irgendwie auch interessant finde, aber die möchte ich gar nicht für mich. Also ich möchte einfach ein langweiliges Leben führen und Liebesromane lesen und das ist eigentlich meine größte Erfüllung und ich finde das einfach so schön, wenn Frauen sich genau das erlauben zu erkennen. Ich finde das zwar irgendwie schön auf Social Media zu sehen und das ist irgendwie toll, aber ich will das gar nicht. Das ist gar nicht, wer ich bin. Und dann muss ich mich auch automatisch nicht mehr schlecht dafür fühlen, dass ich dieses Leben nicht habe, wenn ich mir eingestehe, dass das überhaupt nicht das Leben, das ich führen möchte.
Absolut. Und du hast es vorhin gesagt, dass mit diesem Thema Nein sagen oder überhaupt die eigenen Bedürfnisse kennen, dazu haben wir auch schon einige Podcast-Folgen gemacht, wo es einfach auch, das fängt halt schon in den Babystapfen an, dass wir halt Kindern sagen oder Babys sagen, wie etwas zu gehen hat oder was sie nicht dürfen oder ein Nein einfach nicht respektieren, wenn sie sich zum Beispiel nicht anziehen möchten. Und da in dem Moment auch an Eltern, die vielleicht gerade zuhören, auch schon in dem ganz kleinen Alter einfach zu wissen, dieser Impact macht enorm was aus für das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein und die eigenen Bedürfnisse und Interessen und die Selbstreflexion dann tatsächlich im späteren Alter und neben dem, das, was man dann sozusagen tut, aber auch es selbst zu verkörpern, also für jede Frau, die jetzt einfach dann ne, schon einfach vielleicht auch Familie hat, anzufangen, sich auch so zu verhalten, vielleicht sogar mit dem Wissen, dass wir das Role Model, würde ich jetzt mal nennen, von unserem Kind sind, ne? Weil du natürlich dann siehst, wie macht es denn meine Mama mit ihrem Körper? Guckt sie sich im Spiegel an? Stellt sie sich jeden Tag auf die Waage und denkt, oh, sie wiegt zu viel, zu wenig, etc.? Ist sie zu klein, zu groß? Wie kleidet sie sich? Wie spricht sie mit sich selbst? Und da wirklich als Vorbild vorzugehen als Frau, zu sagen, ich möchte, dass mein Mädchen zu einer selbstbewussten Frau wird, die genau weiß, was sie über die genau richtig so ist. Und richtig ist ja nicht 90, 60, 90, ne? Also das einfach mal klarzustellen, sondern richtig, es gibt ja auch wirklich ganz viele, wie nennt man die, also Oversize-Models, die sich so wohl in ihrer Haut fühlen. Und das ist auch so schön aussieht. Ich guck auch so gerne einfach unterschiedliche Körper an, weil ich finde, jeder Körper ist so perfekt, wie er ist, wenn sich die Frau tatsächlich so fühlt. Die strahlt es einfach nach außen aus. Weil du auch vorhin gesagt hattest, wir können ja nicht entscheiden, ob wir groß, klein, dick, dünn geboren werden, aber wir können trotzdem entscheiden, wie wir darauf reagieren und wie wir uns damit sozusagen fühlen. Würde ich jetzt mal so definieren oder sehen, genau.
Ja, auf jeden Fall. Und dass man ja trotzdem auch was verändern kann. Also klar, es gibt Dinge, die kann ich nicht verändern. Dann darf ich lernen, sie anzunehmen. Und das ist oftmals der allerhärteste Schritt. Aber es gibt halt auch Dinge, die wir verändern können gerade, ne? Weil du jetzt über Oversize gesprochen hast. Da finde ich, können wir halt schon auf jeden Fall schauen. Zum einen, klar, fühle ich mich wohl, aber zum anderen auch ist mein Körper gesund. geht es mir wirklich gut? Also ne, kriege ich genug Schlaf? Ernähre ich mich gesund? Fühle ich mich gut? Und das finde ich auch super wichtig. Und wenn ich aber merke, mein Körper ist nicht gesund, dann habe ich eben die Möglichkeit und kann die Entscheidung treffen, das auch zu verändern. Finde ich auch super wichtig. Also wir müssen nicht einfach alles akzeptieren und annehmen, sondern wir können eben schauen, ist das was, das ich nicht verändern kann? Dann darf ich lernen, in die Annahme und die Akzeptanz zu gehen. Oder ist das was, das ich verändern kann und gerne auch verändern möchte, wo ich auch bereit bin, zu investieren, das zu verändern. Und dann können wir eben auch die Entscheidung treffen, wirklich was zu verändern.
Ja, absolut. Das ist so großartig, finde ich persönlich. Du hast auch gerade von einer Klientin von dir erzählt. Was war denn in deiner, also erstmal, wie lange bist du bereits Coach und was war bisher für dich der emotionalste und transformierendste, oder wer war die, also was war das Transformierendste, was du im Coaching bisher mit anderen Klienten erlebt hast? Also gab es da so einen Moment, wo du dachtest, wow, dass wir das jetzt erreicht haben mit der Klientin, das war so der Moment für dich?
Ja, also hauptberuflich als Coach bin ich unterwegs seit November 2022. Und ja, also eine Klientin, also da kommt mir sofort die Antwort und das ist, was ich dazu sagen möchte, ist, das ist ein eigentlich sehr untypisches Thema. Also das ist eigentlich überhaupt nicht so meine, es ist ein sehr untypisches Thema. Sie kam über eine Empfehlung, tatsächlich mit jemandem, mit dem ich meine von der Spiritual Life Coaching Ausbildung meine Abschlussprüfung gemacht habe. Und die Person hat mich weiterempfohlen und genau, dann kam die Klientin zu mir und mit der Anfrage, dass sie zum Beginn des Coachings war sie seit 1,5 Jahren getrennt von ihrem Ex-Freund. Und es war einfach eine extrem toxische Beziehung und ich weiß es nicht, weil ich natürlich den Ex-Partner nicht kenne, aber ich bin mir sehr sicher, dass er psychisch instabil war, vielleicht sogar auch eine Persönlichkeitsstörung hatte, einfach anhand der Muster, wie er mit ihr umgegangen ist. Und ja, also sie hat einfach extrem darunter gelitten, emotionalen Missbrauch erlebt und kam mit dem Wunsch ins Coaching. Wie gesagt, sie war schon seit 1,5 Jahren getrennt und sie hat gesagt, ich wünsche mir, dass ich einfach mal einen einzigen Tag in meinem Leben nicht mehr an ihn denken muss. Das heißt, 1,5 Jahre nach der Trennung hat sie immer noch jeden Tag mehrfach an ihn gedacht. 1,5 Jahre später, was halt einfach eine unfassbar lange Zeit ist. Das heißt, sie hat einfach so stark darunter gelitten, dass ihr so ihr Hauptthema war, dass sie sich einfach extrem ungerecht behandelt fühlt. Also er hat sie dann, er ist einfach quasi von heute auf morgen gegangen, hat sie aus der Wohnung rausgeschmissen, ausgesperrt, also die Wohnung abgeschlossen, sodass sie nicht mehr reingekommen ist. Und er hat einfach so viele schlimme Dinge passiert, die sie einfach nicht verarbeiten konnte und sie hatte einfach keine Antworten. Also sie wusste einfach nicht, es gab kein Gespräch, sondern es war einfach von heute auf morgen vorbei. Und sie, ihr haben die ganzen Antworten darauf gefehlt. Warum hast du das gemacht? Warum hast du mich verlassen? Also sie hatte vor, ihn zu heiraten, Kinder zu bekommen. Das war einfach für sie, war das der Mann fürs Leben und es war einfach von heute auf morgen vorbei. Und ja, und sie kam auch zu mir ins Coaching und hat mich auch gefragt, die so, hey, ich bin mir halt nicht sicher, ob das vielleicht eher ein Therapiefall wäre, ich kann das nicht einschätzen. Und dann habe ich ihr einfach aufgezeigt, was ich glaube, was ich durch Coaching, ne, mit ihr schaffen kann. Und habe gesagt, wir können das gerne versuchen, dass das halt was ist, das ich so noch nie gemacht habe, weil ich bin kein Coach für irgendwie Trennung oder auch, ne, das ist einfach nicht meine Expertenthemen sind. Und ich kann ihr aber insofern helfen, habe ihr das aufgezeigt und habe gesagt so, hey, ne, wenn du danach immer noch das Gefühl hast, es ist für dich vielleicht doch sinnvoll, in Therapie zu gehen, dann, ne, stehen dir natürlich die Türen offen. Und sie hat gesagt, sie möchte das sehr gerne mit mir probieren, weil sie ja auch auf Empfehlung kam und da einfach schon eine Vertrauensbasis da war und hat gesagt, sie fühlte einfach den Ruf, das mit mir zu machen. Und ja, und ich glaube, es war tatsächlich schon nach der dritten Session, dass sie dann gesagt hat, ja, dass jetzt quasi der erste Tag ihres Lebens war, wo sie nicht mehr an ihn gedacht hat, weil ich einfach ihr wirklich geholfen habe, ihren Selbstwert aufzubauen und auf sich zu schauen. Viel mit Vergebungsarbeit gearbeitet, ne? Erstmal dem Mann zu vergeben. Und an der Stelle vielleicht auch für alle, die zuhören, Vergebung bedeutet nicht, dass das, was er gemacht hat, in Ordnung ist. Also es bedeutet nicht zu sagen, hey, ist ja alles gut und easy und ich vergebe dir, sondern Vergebung ist ein Prozess der Selbstliebe, dass ich selbst loslasse von all den Dingen, an denen ich in der Vergangenheit noch festhalte. Also es ist quasi ein Prozess für mich selbst oder für die Klientin loszulassen, wo sie selbst noch in der Vergangenheit festhält. Und das heißt nicht, dass alles irgendwie jetzt plötzlich gut zu heißen, sondern Vergebung bedeutet, ich lasse all das los, wo ich noch in der Vergangenheit dran festhalte und mich deswegen selbst nicht lieben kann, weil ich eben noch in der Vergangenheit lebe, ne? Oder weil ich eben noch dieses Gefühl habe, ich wurde ungerecht behandelt, ich brauche jetzt irgendwie eine Rechtfertigung, ich muss mich rächen. Das waren so all ihre Gedanken. Und dann war eben der erste Schritt, ihm zu vergeben, dann sich selbst zu vergeben, dass sie eben so lange daran festgehalten hat, weil es waren natürlich auch viele Gedanken von seit 1,5 Jahren verschwende ich meine Zeit, ich verschwende mein Leben, ich kann nicht loslassen. Also ganz, ganz viel Selbsthass, Selbstverurteilung. Also sind wir da erstmal in die Selbstvergebung gegangen, als quasi als zweiten Schritt, sich erstmal selbst zu vergeben, dass sie so lange in der Vergangenheit festgehalten hat und dass sie das Gefühl hatte, sie hätte ihr Leben verschwendet. Und ich habe ihr da eben geholfen aus dieser Geschichte, in der sie sich als absolutes Opfer gesehen hat, eine Geschichte zu kreieren, in der sie sich als absolute Heldin sieht. Und so ist sie auch aus dem Coaching rausgegangen, als absolute Heldin ihrer Geschichte zu sagen, wow, ich habe einfach so viel gelernt, ich bin einfach zur kraftvollsten Frau geworden durch diese ganze Scheiße, die mir passiert ist. Ich habe so viel gelernt, ich erkenne endlich meinen Wert, ich habe endlich gelernt, für mich einzustehen. Das wird mir bei keinem Mann in der Zukunft je passieren. Also wir sind dann wirklich auch ins Thema Dating rein, ne? Wie ziehe ich überhaupt einen Mann an, der meinen Wert erkennt, nachdem ich ihr geholfen habe, erstmal ihren eigenen Wert zu erkennen, weil ich auch gesagt habe, ne, ist ja klar, du kannst keinen Mann im Außen und auch keine Freundin, keine zwischenmenschliche Beziehung anziehen, mit einem Menschen, der deinen Wert erkennt, wenn du deinen eigenen Wert nicht erkennst. Also war das natürlich auch der Schritt, ihr erstmal zu helfen, ihren Wert zu erkennen, sich selbst zu lieben, in die Annahme zu gehen. Und sie hatte halt auch ein sehr dysfunktionales Muster etabliert von ja, ein sehr, sehr ungesundes Essverhalten, um das eben zu kompensieren, was da eben mit ihrem Ex-Partner passiert ist. Also habe ich auch da geholfen, das aufzulösen, sodass sie am Ende ein super gesundes Essverhalten entwickelt hat, wirklich voll ins intuitive Essen reingegangen ist, überhaupt kein Thema mehr hatte mit ihrem Körper, mit ihrem Gewicht. Und ja, das ist, wie sie aus dem Coaching rausgegangen ist, komplett abgeschlossen mit dem Ex-Partner, hat sogar angefangen, einen neuen Mann zu daten. Ganz toller Mann, super wertschätzend, also wirklich so ihre absolute Traumbeziehung, happy mit ihrem Körper, in der Selbstliebe, in der Selbstwirksamkeit. Und ja, das war tatsächlich ein Prozess von 4 Monaten, was ich halt insane finde. Und ja, also das kann, ich finde, also das war echt was, wo ich, vor allem, ich habe am Anfang auch zu ihr gesagt, ich so, hey, wir können das versuchen, das ist nicht mein Expertenthema, ich kann dir nichts versprechen, das und das ist, was ich glaube, was wir erreichen können. Aber dass ich das mit ihr erreichen kann in der kurzen Zeit, hätte ich selbst nicht für möglich gehalten. Wobei ich dazu auch immer sage, ne, es ist, alles ist möglich, da glaube ich absolut daran. Dass sonst hätte ich auch nie gesagt, hey, let's go, let's do it, weil ich einfach mir selbst vertraue und meine Coaching-Fähigkeiten kenne und weiß, was möglich ist. Aber dass es tatsächlich so weit über das, was ich ihr quasi versprochen hatte, hinausgeht, hätte ich selbst nicht gedacht. Und es war einfach für mich nochmal so die Bestätigung, wow, Coaching ist einfach so das allerkrasseste Tool. Und man kann einfach, wenn man wirklich möchte, dann kann man einfach ja, sein Leben in einer sehr, sehr kurzen Zeit sehr, sehr krass verändern. Und ja, da bin ich einfach sehr dankbar auch, dass sie mir da das Vertrauen geschenkt hat, da mit mir loszugehen. Und ja, ist einfach unglaublich glücklich aus dem Coaching wieder rausgegangen und hat gesagt, sie kann es selbst nicht glauben. Und so der schönste Satz, den sie gesagt hat, war, ich werde bis an mein Lebensende das nicht vergessen, ja, inwiefern du mir geholfen hast und ja, wie dankbar ich dir bin dafür. Und ja, das ist natürlich einfach super schön, das zu hören und jemandem halt wirklich auf so einer krass tiefen Ebene zu helfen in so einer kurzen Zeit. Ja, da bin ich sehr dankbar für.
Ja, voll schön, weil es ist einfach so, also kraftvolle Frauen sind so, dass die halten irgendwie so dieses Leben auch am Laufen. Also ich glaube auch ganz fest daran, dass wir Frauen so viel kraftvoller sind, als wir uns tatsächlich zutrauen. Und dann zu dir ins Coaching zu gehen und diese Kraft und dieses Potenzial überhaupt zu entwickeln. Und ich habe richtig gemerkt, dass du, als du es erzählt hast, voll gestrahlt hast, weil ich spüre, dass das genau dein Ruf ist, diese Frau, die so abhängig war von irgendeinem Mann, der sie absolut schlecht behandelt hat, der sie noch verlassen hat, der Dinge mit ihr getan hat, die sie so gar nicht verdient hat und sie dennoch gerne mit ihm in einer Beziehung geblieben wäre. Und ich habe richtig gemerkt, als du erzählt hast, dass du so glücklich darüber warst, dass sie dieses loslässt und in ihr Wert sozusagen kommst. Was wünschst du dir für Frauen? Für die Zukunft, also was würdest du sagen, möchtest du, was Frauen viel mehr in der Zukunft machen, dass sie viel mehr empowernd sind, dass sie viel mehr sozusagen in der Welt verändern oder auch für sich selbst verändern? Was wünschst du dir da?
Dass sie erkennen, dass sie sich verändern können. Also, dass Frauen erkennen, dass sie es selbst in der Hand haben, was für eine Realität sie sich erschaffen. Dass sie verändern können, wie sie durchs Leben gehen, wie sie über sich selbst denken, wie sie sich fühlen, was sie erschaffen und dass alles möglich ist, wenn sie daran glauben.
Und wenn wir gerade über Veränderungen sprechen, bei dir im Leben hat sich in den letzten 3 Monaten, 2 Monaten auch einiges verändert. Und ich gucke so auf den Bildschirm und sehe, dass du einfach im wunderschönen Licht mit ganz vielen tollen Pflanzen im Hintergrund in einer hellen Wohnung sitzt. Sag mal, wo bist du gerade? Und was war so für dich der größte Out of your Comfort Zone Schritt in den letzten Monaten?
Ja, ich bin auf Bali. Vor, ich glaube, 8 Wochen mittlerweile ausgewandert. Innerhalb von 8 Wochen. Also es war eine absolute Spontanaktion, würde ich mal sagen. Und ja, ich habe mir irgendwie immer gewünscht, wo zu leben, wo es das ganze Jahr Sommer ist. Aber ich habe eigentlich nie vorgehabt, auszuwandern, weil ich liebe Deutschland und ich habe schon mit 16 für ein Jahr in den USA gelebt und war generell super viel reisen, schon, ja, schon in meiner Jugend einfach. Ich habe eigentlich jedes Land gesehen, das ich gerne gesehen hätte. Also gibt immer noch ein paar Orte, an die ich gerne möchte, aber so die wichtigsten Dinge auf der Bucketliste, die waren schon abgehakt. Ja, aber vor 3 Wintern hat dann mein Freund gesagt, so, ey, ich habe irgendwie keine Lust mehr auf den Winter, es geht mir hier alles auf den Keks, dieser Regen die ganze Zeit, es ist irgendwie dunkel und das einfach, ja, weil so richtiger Winter ist ja schön, wenn dann der Schnee liegt und die Sonne scheint und es ist wirklich kalt, dann finde ich das auch echt schön, aber ne, so in Österreich oder in Schweiz, die haben einen echten Winter, so. Aber in Deutschland, zumindest in der Region, wo wir gelebt haben, da regnet es dann einfach oft, hat so 15 Grad, es ist nicht wirklich kalt und nicht wirklich warm und es ist einfach nur dunkel und nass und du willst einfach nur drin bleiben und ja, es hat einfach sehr viel mit mir, mit uns gemacht. Ich habe mich einfach nicht motiviert gefühlt, einfach nicht expanded, einfach irgendwie eingeengt. Du willst dann auch nicht rausgehen, also hast du irgendwie weniger soziale Kontakte und ja, es ist einfach schön, ja mal eine Zeit lang nach innen zu gehen, aber wenn es dann halt doch sich über viele, viele Monate streckt, diese Phase, und man es eben anders haben kann, dann warum nicht? Und ja, und dann vor 3 Wintern haben wir angefangen, den Winter immer im Ausland zu verbringen, immer so 4 bis 6 Monate. Den ersten Winter waren wir 6 Monate auf Bali, den Winter danach 2 Monate auf Bali, dann 2 Monate in Thailand. Und ja, und dann war es jetzt so diesen Winter irgendwie die Überlegung, hey, wir sind ja eh nur noch das halbe Jahr in Deutschland, warum nicht einfach ganz gehen? Und wir hatten eine Wohnung, die wir geliebt haben, waren eigentlich wirklich super happy. Ich hatte eigentlich auch keinen Grund, irgendwie zu gehen. Und da ich auch schon so viel im Ausland gelebt hatte davor, war mir auch einfach mein Privileg, in Deutschland geboren zu sein, deutschen Reisepass zu haben, deutsche Staatsbürgerschaft zu haben, generell in Deutschland zu sein. Das war mir absolut bewusst und ich liebe Deutschland und wir können uns auch super gut vorstellen, irgendwann wieder einzuwandern. Und ja, jetzt ist gerade quasi so unsere Mission. Wir sind quasi gerade auf Weltreise und so ein bisschen auf der Suche nach einem Ort, an dem wir uns vorstellen könnten, uns sesshaft zu machen. Also quasi so ein Ort, der eben Deutschland, der wie Deutschland ist, nur mit in einer besseren Klimazone. Und ich liebe Bali. Ich finde es hier wirklich wundervoll. Aber selbst jetzt Ende März, regnet es doch noch sehr, sehr viel. Und ich könnte mir vorstellen, einfach mehrere Bases vielleicht zu haben. Also vielleicht eine Base in Bali und dann eher so über die Sommermonate hier zu sein, wo dann wirklich Trockenzeit ist. Dann vielleicht im deutschen Winter in Thailand zu sein, weil da ist keine Regenzeit. Da ist dann wirklich einfach quasi Sommer. Und vielleicht aber auch den Sommer über teilweise in Europa zu sein oder in Deutschland. Ich weiß es noch nicht. Das ist jetzt gerade so die Mission und wir versuchen, ja, wir traveln einfach ein bisschen und suchen nach einem Ort oder verbringen einfach immer ein paar Wochen, Monate an einem Ort und schauen, wo es uns gefallen könnte. Und ja, wir sind aber auch einfach sehr offen, dass es den Ort nicht gibt, der quasi besser ist, in Anführungszeichen, als Deutschland und können uns dann eben auch wieder vorstellen, irgendwann wieder einzuwandern. Aber wer weiß, was passieren wird. We will see.
Also um kurz in deine Gefühlswelt abzuholt zu werden, ist es tatsächlich aktuell so, dass ihr mit dem Ruf auch losgegangen seid oder dass deine Traumfrau mit dem Ruf losgegangen ist, ich möchte einen Ort finden, der mein Zuhause langfristig ist? Oder ist es eher so, dass du sagst, ich nehme an, das hat einen bestimmten Hintergrund, dass ihr vielleicht irgendwann auch Familie gründen wollt und du dann natürlich vielleicht nicht mit deinem Kind jeden Monat woanders hinreisen möchtest und du deswegen wahrscheinlich sagst, okay, irgendwo in der Welt wird ja ein Ort sein, wo wir uns mit gutem Gewissen irgendwie mehr binden können, so, ne, wo wir auch dann erstmal ein paar Jahre bleiben können. Ist das so euer Ruf gerade oder dein Ruf gerade oder wie darf ich das verstehen?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich fühle, dass es für mich wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern wird, bis ich Mutter werde. Und in der Zeit eben einen Ort zu finden, wo ich es mir vorstellen könnte, mich niederzulassen, wäre so quasi die Mission. Ich möchte sehr gerne auch einen Hund haben und für einen Hund, also ein Hund darf gerne vor dem Menschenbaby kommen. Das wäre so die Idee der Timeline, aber man weiß ja auch nie, was passiert. Aber für den Hund würde ich mir einfach ein Haus oder einen festen Wohnsitz wünschen mit einem Garten. Weil zum Beispiel auch hier auf Bali könnte ich mir, zumindest wo wir jetzt gerade sind, nicht vorstellen, einen Hund zu haben, weil man hier einfach nicht wirklich spazieren gehen kann. Also es ist einfach ganz anders als in Deutschland. Hier gibt's keine Parks, hier gibt's nicht wirklich Wanderwege, hier gibt's keine Spazierwege. Also hier bräuchte man wirklich, oder es wäre mein Anspruch, wirklich ein Grundstück mit großem Garten zu haben, dass der Hund frei rennen kann. Oder eben in Deutschland, wo man Gassi gehen kann. Ja, und dann eben natürlich auch, wie du gesagt hast, mit einem Kind. Also ich könnte mir vorstellen, dass mit einem Kind, könnte ich mir auch noch vorstellen, zu reisen, bis es in die Schule geht. Und dann glaube ich schon, dass es Sinn macht, an einem Ort zu bleiben, weil Kinder dann ja auch soziale Bindungen aufbauen zu anderen Kindern. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass bis mein Kind dann in die Schule geht, sich das Schulsystem vielleicht nochmal so verändert haben wird mit künstlicher Intelligenz und die Geschwindigkeit, mit der sich das gerade fortbewegt, dass vielleicht bis dahin sogar jedes Kind einen eigenen AI-Tutor hat oder so. Also ich weiß es ja nicht, aber in der Geschwindigkeit, in der sich es gerade bewegt, kann ich mir alles vorstellen. Oder vielleicht auch sowas wie eine Online-Schule. Ich weiß es nicht, aber das sind einfach noch ganz viele Fragezeichen beziehungsweise Dinge, auf die ich gerade auch noch keine Antwort brauche. Genau, aber wir sind jetzt einfach so ein bisschen, ja, auf der Suche nach einem Ort, der uns besser gefallen könnte, um uns dann langfristig niederzulassen als Deutschland.
Ja, das ist natürlich super aufregend. Und als ihr die Entscheidung getroffen hattet, auszuwandern, was war für dich so dieses größte Loslassen oder das Schwierigste, um diesen Schritt tatsächlich zu gehen? Weil, also, es klingt so einfach, wenn man das immer hört, ich bin halt ausgewandert. Ne? Für andere klingt das so zu groß, für andere einfach. Für mich klingt das einfach, aber auch aus anderen Gründen natürlich. Was war für dich aber dennoch das Herausforderndste, dass du diese Entscheidung getroffen hast?
Ja, Voll schöne Frage, weil es ist so spannend, auch jetzt mich selbst zu reflektieren, während du mir die Fragen stellst, weil für mich ist es so irgendwie abgehakt. Also ich bin jetzt halt ausgewandert, das ist halt überhaupt kein Ding mehr. Also ich mache mir nicht mal mehr wirklich Gedanken darüber. Und ich weiß noch, wie so die erste Woche, die ersten 2 Wochen war, habe ich auch die ganze Zeit gepostet, so ich bin frisch ausgewandert und jetzt rede ich da nicht mal mehr drüber, weil es für mich irgendwie, das ist schon für mich so weit weg irgendwie, diese ganzen Ängste und dieser ganze Prozess, das ist für mich jetzt einfach irgendwie mein neues Leben, meine Realität und es fühlt sich einfach so, es ist halt jetzt einfach, also ich denke nicht mal mehr drüber nach, das ist so verrückt, wie schnell das passiert ist, irgendwie dieser ganze Prozess. Aber ja, es war ein riesen Act für mich, also mal abgesehen von der ganzen Bürokratie und alles, um was man sich kümmern muss, das ist schon mal ein Riesenaufwand, aber nichts, was man nicht schaffen kann, wenn man es möchte. Aber am allerschwierigsten für mich war, diese Sicherheit loszulassen und also vor allem die Wohnung aufzugeben. Und auch jetzt klingt für mich irgendwie schon so weit weg einfach, aber wir haben unsere Wohnung geliebt. Es war meine eigene erste Wohnung oder mit meinem Freund zusammen unsere eigene erste Wohnung. Es war so eine geile Wohnung. Wir hatten einen riesen Balkon. Ich hatte mein eigenes erstes Büro, also so richtig geil mein Büro eingerichtet. Und es war einfach so eine geile Wohnung. Wir haben die wirklich geliebt. Das beste Lage, so eine günstige Miete, total chillige Vermieterin. Also es war einfach irgendwie irrational, diese Wohnung aufzugeben. So, wenn du so wenig Miete bezahlst, wie kannst du das aufgeben? Das macht einfach keinen Sinn. So, du kannst es nicht aufgeben. So, das ist einfach so ein Schnäppchen. So. Und das sind dann einfach so Gedanken, die dich halt dann da festhalten, wo du gerade bist. Und ich habe einfach gemerkt, für mich war echt die größte Angst, diese Wohnung aufzugeben. Und nicht nur wegen all der Gründe, die ich gerade genannt habe, rein rational, sondern vor allem wegen dem Gefühl, weil ich gemerkt habe, dass es mir einfach so krass viel Sicherheit gibt, eigene 4 Wände zu haben, eine Adresse zu haben, eine Wohnung zu haben, einen Ort zu haben, der für mich mein Zuhause bedeutet, zu wissen, ich kann immer wieder nach Hause zu kommen, weil das war auch das, was mich die letzten beiden Winter, die letzten 3 Winter auch immer so gestört hat. Dann am Anfang ist es exciting, auf Reisen zu sein, und in der Phase bin ich jetzt, aber ich bin mir sicher, die Phase wird kommen, früher oder später, in wahrscheinlich schon wenigen Wochen, wo ich sage, boah, ich habe keinen Bock mehr, in einem Airbnb zu leben. Ich möchte jetzt gerne einen Bilderrahmen nehmen und einen Nagel in die Wand hängen, was ich in einem Airbnb nicht darf. Ich möchte gerne, keine Ahnung, umdekorieren oder irgendwie die Möbel umstellen oder so, was ich teilweise in den Airbnbs auch mache, aber ich stelle es dann auch immer wieder um. Aber die Phase wird kommen, ganz klar. Aber unser Ziel ist ja auch, ein Zuhause zu finden. Und wir sind jetzt zum Beispiel hier in Bali 2 Monate am Stück in einem Airbnb, danach wieder 1 Monat am Stück an einem Ort. Also wir buchen uns halt auch dann die Unterkünfte immer in ein paar Wochen, dass wir wirklich auch ankommen können und nicht ständig von Ort zu Ort reisen, sondern auch wirklich in einem Ort mal ankommen können und da leben können. Aber ja, ich habe dann einfach wirklich irgendwann gemerkt, Sicherheit ist absolut einfach nur ein mentales Konstrukt. Und ein Zuhause ist ein mentales Konstrukt, weil wenn ich lerne, mein eigenes Zuhause zu sein, dann kann ich mich überall zu Hause fühlen, in meinem eigenen Körper, in meinem eigenen Geist, in meinem eigenen Sein. Es spielt überhaupt keine Rolle, wo auf der Welt ich bin. Und ich kann mich wohlfühlen, ich kann mich gut fühlen, ich kann erfüllt sein, ich kann selbstwirksam sein. Aber das hat mich einfach unglaublich limitiert, zu sagen, oh mein Gott, ich kann diese Sicherheit nicht aufgeben, ich muss diese Wohnung behalten, und es ist einfach total bescheuert, weil jetzt fühle ich mich so gut wie noch nie, oder es ist einfach so ein riesen Step gewesen, um sich selbst zu beweisen, I can do it, ich kann loslassen von all diesen Ängsten, all den Dingen, die mich blockieren, die mich limitieren, und ich kann so einer noch viel krasseren, oder das ist vielleicht das falsche Wort, sondern noch erfüllteren, noch selbstwirksameren, noch reiferen Frau werden, wenn ich es mir erlaube, die Dinge loszulassen, die irgendwie gerade Sicherheit für mich bedeuten. Und was da auch ein riesiger Prozess war, war, all die Dinge loszulassen, die ich besessen habe, also unsere Möbel zu verkaufen. Ich habe, weiß ich nicht, wahrscheinlich 95% all der Kleidung verkauft, die verschenkt auch, gespendet ganz viel, die ich besessen habe. Also ich bin echt wirklich mit einem halben Koffer, wahrscheinlich einem Viertelkoffer Kleidung nur hierher und haben wirklich quasi alles verkauft, das wir besessen haben. Und wochenlang alles auf Kleinanzeigen hochgestellt und ganz viel auch auf den Sperrmüll verschenkt, so viel gespendet. Und da erinnere ich mich auch noch, wie ganz, ganz am Anfang meine beste Freundin zu Besuch kam und die war die allererste, die ein paar Sachen von mir mitgenommen hat. Und ich weiß noch genau, wie sie so durch mein Büro gegangen ist und ich habe gesagt, ja, ich meine, du kannst alles mitnehmen, was du willst, irgendwie Pflanzen, Blumen, Töpfe, Deko, schau einfach, was du brauchst. Und dann hat sie halt angefangen, so ein paar Sachen zu nehmen. Hey, ich nehme das und das und das möchte ich und das sieht schön aus und das. Und mir ist es so richtig eng geworden. Ich habe so richtig gemerkt, so, oh Gott. Und das klingt so bescheuert, aber es war echt so, nein, das ist mein Lieblingsblumentopf. Und oh, ich liebe diese Monstera und die Efeutute und das ist, oh, diesen Blumentopf. Und dann noch irgendwie der Traumfänger. Und es klingt so bescheuert, aber man hängt dann so arg an materiellen Dingen, die irgendwie, da sind Erinnerungen gespeichert und einfach Dinge, die man liebt, die irgendwie schön sind, die einem was bedeuten. Und es war so richtig schwer für mich. Ich habe so richtig gemerkt, oh Gott, ich liebe dich, beste Freundin, aber ich will eigentlich nicht, dass du diese Sachen nimmst. Und dann hat sie auch gesagt, sie hat das schon vor ein paar Jahren gemacht, als sie auf Reisen gegangen ist. Und sie hat gesagt so, hey, sie hat Dinge behalten und ist zurückgekommen. Sie konnte sich nicht mal mehr daran erinnern, dass es diese Dinge überhaupt gegeben hat. Und dann dachte ich mir auch so, ja, an diesen Blumentopf werde ich mich nicht mal mehr erinnern. Also jetzt, weil ich mit dir drüber rede, aber sonst der Blumentopf, ich wüsste nicht mal mehr, dass es den gegeben hat. So. Und das ist natürlich einfach nur total bescheuert. Und auch das limitiert uns einfach nur. Und als ich dann angefangen habe, diese Dinge loszulassen, was mir sehr geholfen hat am Anfang war, dass ich Geld dann bekommen habe, weil ich sie auf Kleinanzeigen verkauft habe und es dann einen Energieausgleich gab. Ich habe Dinge verkauft und ich habe was zurückbekommen. Und plötzlich sind die Dinge, die ich besessen habe, immer weniger geworden und mein Konto stand immer mehr. Und das war dann einfach für mich, es hat dann einfach sehr gut getan zu sehen, wow, alles, was ich nicht mehr brauche, was mir überhaupt nicht mehr dient, lasse ich los und bekommt jemand, dem es dient. Und dafür bekomme ich aber als Energieausgleich Geld zurück oder irgendwie jemand freut sich, ein Kompliment oder jemand bedankt sich, wenn ich es geschenkt oder gespendet habe. Die Person freut sich, das jetzt zu haben. Und das war einfach der schönste Prozess des Loslassens von, ich will es nicht loslassen, ich halte daran fest, ich bin so versteift und es ist eng und es ist irgendwie schwer zu, wow, es wird so leicht und expansive und da wird so viel Platz in meinem Kopf und die Wohnung wird immer leerer und in dem ich besitze einfach nur noch einen Koffer und das war einfach der allerschönste Prozess des Loslassens überhaupt und ich kann es jedem, auch wenn er nicht auswandert, wenn er sie nicht auswandert, es sehr empfehlen, einmal durch den Kleiderschrank durchgehen, durch den Keller, durch den Speicher, einfach alles weg, was dir nicht mehr dient und es ist einfach ein wunderschöner Prozess, auch wenn am Anfang nicht leicht, aber fühlt sich einfach sehr, sehr befreiend an.
Ja, also absolut und mein Freund sagt immer so einen Satz, der Besitz besitzt dich. Also je nachdem in welcher Form und das ist wirklich tatsächlich so, weil du könntest jetzt einfach super leicht nach Bali gehen und reisen, ohne zu denken, was ist mit deiner Wohnung, wer kümmert sich um die Pflanzen und diese Illusion zu haben von wir wenden meine Sicherheit und natürlich ist es, also du weißt ja, ich bin an so einem ähnlichen Punkt aktuell mit dem Zuhause finden etc., aber darum soll es gerade nicht gehen und wirklich zu schaffen, dass Zuhause überall sein darf. Und du dich nicht an dieses, oh, nur da fühle ich mich dann wohl und sicher und da kann ich alles kreieren und erschaffen und sein. Ich glaube aber dennoch fest daran, dass es so ist, wenn du, dadurch, dass du dich immer wieder neu orientieren musst, wenn du reist oder immer wieder in einer neuen Airbnb bist oder immer wieder ein neues Zuhause hast, neue Einkaufsmöglichkeiten hast, neue Restaurants hast, eine neue Küche hast, wo du kochst etc., dass das dir natürlich auch Energie kostet, ne, weil wir ja so Gewohnheitsmenschen einfach sind und die Gewohnheit uns, glaube ich, diese Sicherheit gibt, dass es da deswegen langfristig sein kann, dass wir mehr Energie haben an einem Ort, wo wir länger schon sind, um uns sicher zu fühlen, als wenn wir immer wieder weiter wandern. Da ist aber, glaube ich, auch jeder Mensch super unterschiedlich. Ich merke aber bei mir, dass das so dieser Punkt ist, dass es mir Energie kostet immer, okay, ich gehe jetzt in einen neuen Supermarkt, erstmal muss ich schauen, wo sind die neuen Sachen, die ich jetzt brauche, was Das ist ja auch in jedem Land wieder anders. Und das ist dann im ersten Moment so dieses Herausfordernde. Aber wenn du dann 1, 2 Wochen da bist, dann gewöhnst du dich auch wieder daran. Dann ist es wie so ein Handgriff und du weißt, okay, da steht jetzt, keine Ahnung, meine Hafermilch oder was weiß ich, was man dann kauft. Und da wieder, immer wieder aus dieser Gewohnheit rauszugehen und immer wieder aus der Komfortzone rauszugehen. Aber da, immer wenn du das tust, steckt ja auch wieder das größte Wachstum und die größte Weltoffenheit. Und ich glaube auch fest daran, dass alles, was wir tun, mit einem Preis kommt auf der anderen Seite. Also, ne, wenn wir diese Sicherheit und dieses gewohnte Umfeld so aufgeben, dann kostet das den Preis oder unsere Familie auch zurückzulassen. War mit Sicherheit vielleicht für euch auch jetzt nicht das Einfachste, sozusagen, ah ja, bye bye Parents, see you in a year oder so, ne? Ist natürlich auch immer schwierig. Aber dafür halt einfach unglaublich großes Potenzial an Wachstum, neuen Input, also was da einfach gerade alles zu euch kommen darf, das dann auch zu sehen. Und da einfach zu sehen, ja, es ist alles, kommt halt mit, alles auf einmal geht, kannst du halt nicht haben, weil wenn du irgendwo ein sicheres Zuhause hast und sagst, du gehst jetzt gar nicht mehr auf Reisen, fehlt dir halt total dieser kulturelle Austausch, die Weltoffenheit und auch alles auf der Welt zu sehen, was die Welt auch einfach auf Lager hat, sage ich mal. Genau. Deswegen aber, ja, Hut ab, dass du oder ihr den Schritt gemacht habt und du da auch so ein bisschen als Pionierin vorgehst, von deiner Arbeit aus zu sagen, hey, schaut, ich mache auch die Dinge, die meine Traumfrau, also ja, meine Traumfrau ruft mich und ich gehe diesen Schritt, den meine Traumfrau gehen würde, auch wenn es für mich auch, selbst dass ich als Coach, aber auch für mich ist das ein Riesenstep und auch ich habe Ängste. Und abschließend vielleicht noch die Frage, wenn jetzt eine Frau gerade zugehört hat und gesagt hat, boah, das Jess, ihre Arbeit klingt für mich so transformierend und kraftvoll und ich möchte auch zu dieser Frau werden, die ich innerlich auch immer wieder spüre, die vielleicht den und den Beruf hat oder die so und so reist oder die und die Familie hat. Wie kann jemand an dich rantreten und wie kannst du oder was ist so dein, wie ist dein Coaching aufgebaut? Also was erwartet jemanden, der zu dir ins Coaching kommt?
Ja, also ich glaube, der erste Schritt wäre, mir bei Instagram zu folgen und vielleicht ja erstmal vielleicht ein bisschen durch meinen Content zu scrollen und einfach zu schauen, hey, geht es in Resonanz? Aber ich glaube, wer bis hierher gehört hat, weiß schon, ob er mit mir in Resonanz geht oder nicht. Ja, und ansonsten mir super gerne einfach eine Nachricht schreiben bei Instagram. Und gerne einfach mal Hallo sagen. Hallo, ich habe die Podcast-Folge mit Sophie angehört. Und ja, dann würde ich einfach schauen, hey, wo stehst du gerade? Was beschäftigt dich? Wir haben jetzt ja gerade auch über all die Themen gesprochen, ja, die Frauen so bei mir im Coaching haben können. Und da würde ich einfach schauen, wo stehst du gerade im Leben und vor allem, wo möchtest du hin? Aber du musst auch noch nicht wissen, wo du hin möchtest, sondern das ist sehr oft auch was, was ich dann eben erst im Coaching mit den Frauen herausfinde. Was möchtest du? Wie darf dein Leben aussehen? Wer ist deine Traumfrau? Weil oft wissen wir eben sehr viel besser, was wir nicht wollen, anstatt was wir wollen. Und ja, ich glaube, das wär auf jeden Fall so der erste Schritt, eben mal einzuchecken, wo stehst du? Und dann kann ich dir eben sehr gut aufzeigen, wie ich dir helfen kann, ob ich dir helfen kann, wie das aussehen wird. Und was mir einfach sehr wichtig ist zu sagen, ist, dass meine Coaching-Begleitung eine sehr persönliche, sehr individuelle Begleitung ist. Und dass es nicht eben einfach wie bei einem Videokurs ist, okay, jeder schaut zuerst dieses Video Nummer 1, 2, 3 in der Reihenfolge und das ist der Ablauf, sondern das komplette Gegenteil ist der Fall, dass es wirklich um dich geht. Habe ja vorhin auch erzählt von der Frau, die mit einem Thema zu mir kam, das nicht mein Expertenthema war und ich konnte ihr extrem gut helfen, weil eben mein Coaching darauf basiert, dass es wirklich um dich geht und dass es nicht darum geht, dass ich dir aufzeige, dass ich dir irgendwie Ratschläge mitgebe und sage, so musst du es machen, mach mal die Übung, befolge mal den Ratschlag, sondern bei mir im Coaching geht es wirklich darum, dass ich dir helfe, die Antworten auf deine Fragen aus dir selbst herauszuholen und dir zu helfen, zu erkennen, was du möchtest. Und dass das, was du möchtest, was völlig anderes sein kann, als was ich möchte. Das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, dass deine Traumfrau eine völlig andere Verkörperung von Frau sein kann als ich. Du musst nicht auch auswandern wollen, du musst nicht auf Bali leben wollen, du musst nicht Coach werden wollen, du musst nicht so aussehen wollen wie ich oder die Hobbys haben oder all diese Dinge, sondern du kannst, wie zum Beispiel die eine Klientin, von der ich auch erzählt habe, du kannst ein ganz langweiliges, in Anführungszeichen, ohne das jetzt negativ zu bewerten, ja, ein ganz langsames, langweiliges Leben führen, ganz entschleunigt und einfach nur Liebesromane lesen wollen als dein Lieblingshobby, und dabei kann ich dich unterstützen. Und das ist mir einfach ganz wichtig zu sagen, dass du eben überhaupt nicht so ein Leben führen wollen musst wie ich, sondern es darf wirklich ganz anders aussehen. Aber eben genau dabei unterstütze ich dich und genau das helfe ich dir zu erkennen, weil vielleicht glaubst du gerade, du willst so ein Leben führen wie ich, kommst dann zu mir ins Coaching und ich helfe dir zu sehen, dass du doch was ganz anderes möchtest, und dann ist ja genau das der unglaublich schönste Mehrwert, den du bekommst, herauszufinden, was du möchtest, ja, welche Frau du verkörpern möchtest, und wie das dann genau im Detail aussieht, das würde ich dann eben mit dir persönlich besprechen, um eben dich wirklich bestmöglich auf deinem Weg zu unterstützen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es immer eine Begleitung von mehreren Monaten ist, dass du mich immer in deiner Hosentasche hast mit Chat-Support, dass ich wirklich für dich da bin, persönlich auf deine Themen eingehe und ja, wirklich wie so deine oftmals engste Bezugsperson werde in der Zeit und dir wirklich mit Rat und Tat zur Seite stehe und dir wirklich helfe, nachhaltig einen gesunden Selbstwert aufzubauen, sodass du am Ende rausgehst und sagst, yes, ich bin die Frau, die ich immer auf meinem Vision Board hatte, und ich bin die Frau, von der ich immer geträumt habe.
Ja, und das kann ich auch an der Stelle bestätigen. Also wir hatten auch schon viele Coachings zusammen und die waren immer super, super kraftvoll und transformierend, und ich glaube, es ist für jede Frau so wertvoll, einen oder eine Mentorin in Form einer besten Freundin an der Seite zu haben, weil sie einfach dich, du kannst ganz andere Fragen stellen, um die Antworten zu finden, also um selbst, dass wir selbst die Antworten finden, und das ist so kraftvoll, und es müsste wie so ein, ja, ich meine, man soll ja auch einmal im Jahr den Zahnarzt besuchen und regelmäßig verschiedene Ärzte, ich finde, das müsste auch irgendwie eingeführt werden, dass jede Frau so einmal im Monat mindestens zu einer Mentorin gehen sollte, um wirklich in ihr Potenzial zu kommen, weil es einfach so verändernd ist, sich dem zu widmen und sich da Support an die Seite zu holen, um wirklich in deinem Fall jetzt die Traumfrau zu werden, die wir uns so vorstellen oder mit der wir uns vergleichen im Endeffekt auf Instagram, Social Media oder wo im Fernseher oder wo, Zeitschriften, wo auch immer. Deswegen danke, Jess, für deine Arbeit. Ich finde, also ja, ich finde, du machst mit deiner Arbeit ganz viel Magisches und veränderst so viel auf der Welt. Und es ist einfach so powerful, Frauen in ihre Power zu bringen, weil dadurch auch eine ganz andere Energie auf der Welt herrschen darf und wir dementsprechend auch eine ganz andere Welt erschaffen können, wenn wir Frauen wirklich in unser Potenzial kommen. Und deswegen danke für deine Arbeit, die du leistest und da einfach ja immer noch so ein, ja, eine Pionierin einfach bist, weil es einfach noch viel zu wenig auch Coaches tatsächlich ja gibt. und ja, ich hoffe, dass vielleicht die ein oder andere Hörerin zu dir rüber hüpft und sich bei dir meldet, um vielleicht auch zu ihrer Traumfrau zu werden. In dem Sinne, danke für deine
vielen
Zeit.
Vielen Dank.
Grüße in die Sonne.
Vielen, vielen Dank, Sophie. Es war ein super schönes Gespräch. Die Zeit ging so schnell vorbei. Das ist echt crazy. Und ja, ich freue mich über jede Frau, die rüberhüpft. Und ich veranstalte auch einmal im Monat einen Frauenkreis online. Da fühle ich auch sehr herzlich eingeladen, jederzeit dabei zu sein. Oder genau, wenn du zuhörst, schreib mir gerne auf Instagram, schenk mir ein Follow. Und ich freue mich, wenn du rüberhüpfst. Vielen Dank, Sophie, für deine Zeit.
Danke dir, Jess. Bis bald.
Tschüss.
Chaos Philosophie.